8. Dezember.
An Weihnachten in die Provence. Aus Marcel Bagnol, Eine Kindheit in der Provence. München, Piper Verlag, 2002. Freitagmorgen hatte mein Vater seine letzte Aufsicht in der Schule, wo sich alles, was noch an Schülern übrig geblieben war, auf dem plötzlich größer gewordenen Hof die Füße vertrat. Seit einigen Tagen war es sehr kalt. Im Wandschrank unserer Küche sah die Olivenölflasche aus, als sei sie voller Wattebäuschen, was mir Gelegenheit gab, Paul zu erklären, dass dies am Nordpol jeden Morgen so wäre. Aber unsere Mutter war dem plötzlichen Angriff des Winters zuvorgekommen. Sie packte uns nacheinander in mehrere Lagen Unterhemden, Unterhosen, Hemdhosen, Blusen und Jacken, und unter den Bergsteigermützen mit Ohrenschützern sahen wir aus wie Robbenfänger. Diese schöne Ausstaffierung entzückte mich. Aber später entdeckte ich ihre Unbequemlichkeiten. Es gab so viele Bänder, Haken, Knöpfe und Sicherheitsnadeln, dass es zum Problem wurde, sauber Pipi zu machen. Dem kleinen Paul gelang es nie. Von der kleinen Schwester sah man nichts außer einer winzigen roten Nase, die aus einer Art wanderndem Federbett herausschaute. Meine Mutter mit Pelzbarett, Pelzkragen und Pelzmuff, Kaninchenfell versteht sich, sah aus wie eine dieser schönen kanadischen Schlittschuhläuferinnen, die auf dem Postkalender anmutig dahinschweben. Da die Kälte ihre Wangen rötete, war sie noch hübscher als sonst. Um 11 Uhr erschien Josef. Er hatte bereits, zur Bewunderung seiner Kollegen, einen funkelnagelneuen Jagdrock angelegt. Einfacher als der von Onkel Jules, denn er hatte weniger Taschen, aber schöner, denn seine vornehme blaugraue Farbe brachte die mit Hundeköpfen verzierten Messingknöpfe wirkungsvoll zur Geltung. Nach einem Proforma-Essen machte jeder seine Pakete. Meine Mutter hatte vorausgesehen, dass der Bäcker, Krämer, Tabak-, Kurz- und Kolonialwarenhändler des Dorfes uns im Winter höchstens Brot, Mehl, Senf, Salz und Kichererbsen liefern würde. Einen richtigen Restposten von Gemüse, das man erst 3 Tage einweichen musste, ehe man es in mit Asche versetztem Wasser gar kochen konnte. Deshalb nahmen wir eine ziemliche Menge von Vorräten mit. Diese Reichtümer, unter anderem eine ganze, mit goldener Schleife verzierte Luxuswurst, steckten in einem viereckigen Tuch, dessen Enden verknotet wurden. Wir hatten 3 solche Bündel, die ziemlich schwer waren. Ich hatte Paul zuliebe ein 4. gemacht, vollgestopft mit Wolle, leeren Schachteln und Papierkugeln. Aber das war längst nicht alles. Da die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie nie erlaubt hatten, einen Gebrauchsgegenstand doppelt zu besitzen, war keiner davon in Bastide-Neuve zurückgeblieben. Mein Vater hatte deshalb das notwendigste Küchengeschirr in einen geräumigen Rucksack verpackt. Die Töpfe, ein Sieb, die Bratpfanne, den Kastanienröster, einen Trichter, das Reibeisen für den Käse, Kaffeemühle und Kaffeekanne, eine feuerfeste Form, Trinkbecher, Löffel und Gabeln. Die Zwischenräume wurden mit Kastanien ausgefüllt, die das Rasseln der Küchengeräte verhindern sollten. Der Sack wurde meinem Vater auf dem Rücken festgeschnallt, und dann begann der Aufbruch zum Gare de l'Est. Dieser Bahnhof war nichts anderes als die unterirdische Haltestelle einer Trambahn, und sein Name war eine scherzhafte Übertreibung. Der Osten war in diesem Fall weder China noch Vorderasien, nicht einmal Toulon. Es war ganz einfach Aubagne, wo die Schienen des Ostens ganz bescheiden unter westlichen Platanen endeten. Trotzdem machte dieser Bahnhof großen Eindruck auf mich, weil er der Anfang eines Tunnels war. Er verlor sich in der Nacht, noch ganz schwarz von den Rauchschwaden der alten dampfgetriebenen Trambahn, die mit ihrem trichterförmigen Schornstein einst den Gipfel des Fortschritts dargestellt hatte. Da man den Fortschritt nicht zum Schweigen bringen kann, war sein neuestes, letztes Wort die elektrische Trambahn. Wir erwarteten sie hinter einer eisernen Barriere, in einer langen Schlange, die von den neu hinzukommenden Reisenden nicht verlängert, sondern zusammengepresst wurde. Noch heute sehe ich Josef, sein spitzes Kinn nach vorn geschoben, die Schultern von den Riemen des Rucksacks nach hinten gezogen, sich wie ein Bischof auf einen umgestülpten Besen stützen, dessen Borsten in den Himmel ragten.